Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute gibt es die zweite Bonusausgabe zu Weihnachten, die wahre Weihnachtsgeschichte. Worum geht es in der Weihnachtsgeschichte? Was ist der Kern der Botschaft? Seid gesegnet damit, habt eine gute Zeit. Schreibt uns natürlich auch, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr ein Thema habt, was unbedingt behandelt werden muss, oder wenn ihr Fragen habt, was denkt ihr zu dem und dem? Das könnt ihr gerne machen. Wir sind da absolut offen dafür. Also seid gesegnet und bis demnächst.
Heute soll es um die Weihnachtsgeschichte gehen und besonders warum die so wichtig ist. Vielleicht fragst du dich, ist Jesus wirklich an Weihnachten geboren? Da gibt es unterschiedliche Theorien dazu. Und ich habe mal von einem messianischen Juden gelesen, Jakob Damkani war das, glaube ich, der viel in Israel gewirkt hat und dort unter Juden auch evangelisiert hat, dass die Hirten, die auf dem Feld waren, waren ja draußen und zu der Zeit kann das nicht Winter gewesen sein, weil dann ist es auch in Israel kälter und das muss eine andere Jahreszeit gewesen sein. Also es ist wahrscheinlich nicht der 24.12. gewesen, wo Jesus geboren wurde. Trotzdem feiern wir das auch. Gibt es vielleicht manche, die sagen, oder ich weiß, dass es manche gibt, die sagen, wir feiern das nicht. Die sagen, wir stellen auch keinen Weihnachtsbaum auf. Ich denke, ganz wichtig ist nicht die Frage, ob du das jetzt am 24. feiern sollst oder darfst, sondern vielmehr, was uns Gott eigentlich mit dieser Geschichte sagen will. Und wir sollen auf jeden Fall an diese Geschichte denken, weil sonst wird sie nicht in der Bibel stehen. Ja, sonst hätte in den Evangelien, es gibt ja die unterschiedlichen Evangelien sozusagen, sonst würde die nicht unterschiedlich auch aufgeschrieben sein. Zum Beispiel Markus Evangelium, da fängt das Evangelium eigentlich mit dem Wirken Jesu an, beziehungsweise mit Johannes dem Täufer und dann der Taufe von Jesus. Das heißt, wo Jesus schon erwachsen ist, es hätte ja auch jedes Evangelium so anfangen können. Aber Gott wollte uns auch mit der Geburt von Jesus ganz wichtige Dinge mitteilen, die für alle Generationen wichtig sind. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, zu gucken, wie ist die Geschichte wirklich gewesen. Weil oft gehen die Leute in die Kirche, um ihren Kindern das sozusagen weiterzugeben und diese Tradition und diese Botschaft, dass die Kinder das sehen und hören. Aber wie wird es vermittelt in den meisten Krippenspielen? Es ist sozusagen der Eindruck, der sich eigentlich immer aufdrückt, ist, dass der arme Jesus oder die arme Familie von Jesus, die haben keinen Ort gefunden, in der Herberge zu übernachten, vielleicht weil sie zu arm waren. Aber jedenfalls mussten sie in den Stall gehen, vielleicht auch weil kein Platz da war. Aber Jesus, der eigentlich der König der Könige ist, der Retter der Welt, wird unter den ärmlichsten Bedingungen im Stall geboren. Und es ist eigentlich ziemlich armselig sozusagen, oder kommt immer dieser Eindruck rüber. Also wenn man sich das mal überlegt, dass Gott der Allmächtige, der seinen Sohn auf die Erde schickt, ich sag mal so, als hätte er nichts Besseres parat gehabt, als seinen Sohn in den Stall zur Welt kommen zu lassen. Und ich denke, im Mittelalter konnten sich viele Leute damit identifizieren, weil viele auch bettelarm waren. Die gerade in unseren Breiten waren häufig die Häuser, war ein Wohnraum, teilweise auch mit dem Stall zusammen, oder die Familien haben oben drüber wohnt über dem Stall, und im Stall war es natürlich auch warm, weil die Tiere drin waren, besonders im Winter. Ich denke, da konnten sich früher viele Menschen damit identifizieren, aber die wahre Botschaft ist eigentlich eine andere. Und Gott möchte auch, dass wir unseren Kindern sozusagen diese Traditionen weitergeben. Deswegen ist es auch wichtig, bestimmte Traditionen zu leben, beziehungsweise die richtige Botschaft eigentlich weiterzugeben. Ich lese dazu noch mal eine Bibelstelle. Das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 10. Da geht es um die 10 Plagen. Und da steht, da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Das heißt, Gott tut bestimmte Dinge, die wir unseren Kindern und Kindeskindern verkündigen sollen, damit sie erkennen, dass er der Herr ist, dass er Jahwe ist. Ja, wie kannst du erkennen an der Weihnachtsgeschichte, wenn sie denn wichtig ist, dass Gott der Herr ist? Oder was soll eigentlich da rübergebracht werden? Oft ist es auch so in der Geschichte, die arme Maria und der arme Josef, sie kommen in diesen Stall und nachdem das Kind geboren ist, kommen dann diese heiligen drei Könige und bringen sozusagen die Geschenke in den Stall. Genau, das entspricht natürlich nicht der Realität, ja, nicht nur das mit den Königen, weil es waren keine Könige, die Bibel redet nicht von Königen, die Bibel redet auch nicht von Dreien, wir gucken uns das dann im Detail an, und das ist auch ganz wichtig, es redet lediglich von drei Geschenken und sie sind auch nicht zu dem Stall gekommen, sondern Jesus war längst geboren und Jesus hat mit Maria und Josef sozusagen, haben sie in einem Haus gewohnt, was sie wahrscheinlich gemietet haben oder vielleicht hat es noch der Familie gehört, von Josef, wir wissen das nicht genau, aber sie haben in einem Haus gewohnt und die Weisen aus dem Morgenland oder die Magier, in einer anderen Übersetzung wird es so geschrieben, kamen zu diesem Haus. Genau, weil da der Stern sie auch hingewiesen hat. Also sie kamen nicht zu dem Stall, es war nicht unmittelbar nach der Geburt von Jesus. Genau, aber wir gucken uns jetzt das Ganze nochmal an, damit wir das rausfinden, was Gott eigentlich will, was wir unseren Kindern von dieser Geschichte weitergeben, welche Lehren ganz wichtig sind. Das sind natürlich ganz viele, aber zwei, die ganz besonders wichtig sind. Und wenn wir uns überlegen, dass dieses Ereignis, die Geburt von Jesus, die Geburt vom Retter der Welt, darauf hat Gott Jahrtausende hingearbeitet. Gott hat Jahrtausende darauf gewartet. Ja, er hatte es ja schon angekündigt, im Paradies sozusagen, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist im ersten Buch Mose beim Sündenfall. Das heißt, Gott hat Jahrtausende darauf hingearbeitet. Das heißt, da war kein Zufall im Spiel. Gott hatte alles geplant. Es war auch kein Zufall, dass er Josef und Maria ausgewählt hat. Genau, und deswegen wollen wir uns mal angucken, warum hat er eigentlich Josef und Maria ausgewählt? Weil sie arm waren? Mit Sicherheit nicht. Davon abgesehen, Josef war nicht arm. Josef war Zimmermann. Wir müssen uns Josef eher so vorstellen als ein Handwerker, so wie heute jemand, der einen kleinen Tischlerbetrieb hat, vielleicht einen Ein-Mann-Betrieb. Er hat jedenfalls Werkzeuge gehabt, er hat wahrscheinlich eine eigene Werkstatt gehabt, ein eigenes Haus in Nazareth. Er war nicht arm und genau, er war einfach ein Handwerker. Und wir finden das im Matthäus-Evangelium, da wird über Josef geredet. Und wenn man sich mal überlegt, wenn man alle Aufgaben in der Bibel sich mal anguckt, die Gott je Menschen gegeben hat, ob das Mose gewesen ist, der das Volk Israel befreien sollte, ob das Josef gewesen ist oder andere Personen, die, man könnte sagen, die großartigste Aufgabe von allen ist eigentlich die gewesen, Eltern zu sein von Jesus, vom Retter der Welt. Also es gab keine Aufgabe, könnte man so sagen, wovon mehr abhing als diese Aufgabe. Wenn das schief gehen würde, würde alles schief gehen, worauf Gott, wie gesagt, Jahrtausende hingearbeitet hat, seine Propheten gesandt hat, vor tausenden Jahren davor, Jesaja, Jeremia, die geweissagt haben über diesen Zeitpunkt, über diese Person und über diese gesamten Umstände, wo er geboren wird, in Bethlehem und so weiter. Das heißt, es war eine gigantische Aufgabe und da hat Gott nicht zufällig diese zwei Personen ausgewählt. Und oft wird ja über auch Maria geredet, aber ich sag mal so, Josef wird wenig Beachtung geschenkt. Aber Josef war eine ganz entscheidende Person und Gott hat das auch bedacht und ihn deswegen ausgewählt. Deswegen will ich zuerst über Josef was sagen. Und zwar ist das im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1. Und wir wissen, dass Josef sich von Maria trennen lassen wollte, weil er natürlich dachte, sie ist von einem anderen Mann schwanger. Und ich lese jetzt mal Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Also wir kennen das alles und hier ist das Entscheidende, Vers 19, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war. Und Josef, also wenn in der Bibel steht gerecht, auch im Alten Testament, Und auch hier an der Stelle, wenn über Juden gesagt wurde, dass sie gerecht sind, dann ist immer gemeint, dass sie nach dem Gesetz gelebt haben, dass sie nach dem Gesetz des Mose gelebt haben, dass sie die Gebote Gottes befolgt haben. Ja, dass sie nicht nur einen äußeren Schein von Religiosität hatten, sondern dass sie sich danach gerichtet haben, nach dem, was im Gesetz Gottes steht. Und Gott wusste das natürlich auch, wenn jemand, der auf mein Wort hört, der wird auch auf meine Stimme hören oder auf den Engel, den ich zu ihm sende. Wir haben ja da auch in vorhergehenden Folgen darüber geredet, wo Jesus sagt, selbst wenn jemand von den Toten zu ihnen kommt, ja, würden sie nicht auf ihn hören, weil sie haben Moses und die Propheten. Das heißt, Gott wusste, wenn ich zu jemanden leiten muss und zu jemand reden muss im Traum oder durch ein Wort oder wie auch immer, dann muss es jemand sein, der auch auf mein Wort hört. Und genau so einer war Josef. Das ist das Erste. Das Zweite, da geht es jetzt um Maria. Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Und da kommt ja der Engel zu Maria, der Erzengel Gabriel, und er sagt zu ihr in Vers 30, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Halleluja. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und dann geht's um Elisabeth und Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Und hier ist das Entscheidende, ihre Einstellung. Ja, Gott hat sie erwählt, nachdem Gott ihr gesagt hat, oder durch den Engel, was er vorhat sozusagen mit ihr, was sagt sie? Ja, sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das heißt, Gott hätte auch, ich sag mal so, vielleicht jemanden finden können, der in der Stadt gewohnt hat, in Jerusalem. Ja, die Eltern sein könnten für Jesus. Aber er hat in ganz Israel, hat er wahrscheinlich gesucht, weil er sieht ja das, was in den Herzen der Menschen ist. Er hat in die Herzen aller geschaut. Also ich sag mal, die Herzen von uns allen liegen offen vor Gott. Gott kennt jeden Einzelnen in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt. Er weiß, was in unserem Herzen ist, unsere Motive und so weiter. Und er wusste, diese zwei Leute, der eine, der gerecht war, der sich nach dem Wort Gottes gerichtet hat, er würde auch auf die Worte hören, die Gott ihm noch in der Zukunft sagen wird, zum Beispiel durch Engel im Traum, wie wir es denn auch sehen werden noch. Und die Frau Maria, die sagt, so wie du es sagst, so soll es geschehen. Und genau diese Person hat Gott ausgewählt als Eltern sozusagen für seinen Sohn, den er auf die Welt geschickt hat, für die wichtigste Aufgabe, ich sag mal, überhaupt, in der gesamten Menschheitsgeschichte, die er einem Mensch gegeben hat. Nämlich den Sohn Gottes, wenn er noch verletzlich ist, als kleines Baby und in Gefahr ist, zu schützen, aufzuziehen und ihm Schutz zu bieten und ein Haus zu bieten. Genau. Und das ist auch die erste Botschaft der Weihnachtsgeschichte, was Gott will, was wir unseren Kindern weitergeben. Gott wählt uns nicht in erster Linie danach aus, welchen Bildungsabschluss haben wir oder wie viel Geld haben wir oder wie reich sind wir oder zu welcher sozialen Schicht gehören wir oder wo wohnen wir, sondern Gott wählt Menschen aus für seine großartigen Pläne und Aufgaben, die er hat, die genau diese zwei Eigenschaften besitzen, die auf sein Wort hören, die gerecht sind, so wie Josef, und die sagen, wie Maria, mir geschehe nach deinem Wort, ich bin deine Magd oder ich bin dein Diener, das heißt ja nichts anderes, ja. Menschen, die diese zwei, ich sag mal, Eigenschaften haben oder danach trachten, die wird Gott gebrauchen für seine großartigen Pläne. Und das ist auch die Grundvoraussetzung. Und das gilt für alle Generationen. Und das ist auch eine der Botschaften von dieser Weihnachtsgeschichte. Und die zweite ganz zentrale Sache in der Weihnachtsgeschichte, die aus meiner Sicht oft zu kurz kommt oder vielleicht auch teilweise gar nicht hervorkommt, ist das, was jetzt kommt, mit den Weisen aus dem Morgenland. Und zwar ist das wieder im Matthäus-Evangelium Kapitel 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Genau, wir kennen die Geschichte. Und wenn man im Lukas-Evangelium sieht, da kann man, wenn man da nochmal vergleicht, kann man sehen, dass am achten Tag wurden ja die Knaben beschnitten bei den Juden, sind Josef und Maria nach Jerusalem gegangen und haben Jesus beschneiden lassen. Das heißt, sie waren nicht in dem Stall sozusagen. Dort kam dann auch die Hanna und hat über Jesus geweissagt. Ihr könnt das selber nochmal nachlesen im Lukas-Evangelium. Also es war definitiv nicht in dem Stall. Und die Weisen aus dem Morgenland, da gibt es unterschiedliche Auslegungen dazu. In manchen Übersetzungen heißt es auch Magier oder Astronomen. Also man geht einfach davon aus, das waren Leute so ähnlich wie Daniel, als er in dieser babylonischen Gefangenschaft war. Das waren Leute aus Persien, Meder wahrscheinlich oder Perser. Und die haben sozusagen die Sterne beobachtet und die haben irgendwelche Dinge gesehen, die sie veranlasst haben, dass hier etwas ganz Entscheidendes geschehen ist und in der Geschichte der Menschen. Und deswegen müssen wir nach Jerusalem. Ja, ich will jetzt auch nicht da auf alles eingehen, beziehungsweise auch nur auf das, wo ich selber denke, dass ich weiß, dass Gott mir da gezeigt hat, was es bedeutet. Genau, also ich weiß, kann jetzt nichts über den Stern sagen, da müsst ihr selber nachlesen, nachforschen, wie auch immer. Jedenfalls kommen sie ja dann nach Bethlehem. Das ist in Vers 9, Matthäus Evangelium Kapitel 2. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das heißt, das war ein Haus, das war nicht mehr im Stall. Ja, ist ja auch logisch, das war eine Notlösung gewesen, weil einfach die, weil kein anderer Ort mehr da war, wo sie zur Miete sich einbieten konnten in der Nacht. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass überall im Land waren Römer. Und als der Befehl ausging, sozusagen, dass jeder an seinen Heimatort gehen sollte, hatte auch Josef wahrscheinlich Angst, dass wenn er es nicht macht, obwohl Maria schon hochschwanger war, dass sie Probleme bekommen mit der Besatzungsmacht, mit den Römern, weil sie auch mit Sicherheit Gewalt ausgeübt haben und ihren Willen durchgesetzt haben, wenn sie das wollten. Das heißt, Josef hat sich auf den Weg gemacht und von Nazareth bis nach Bethlehem, da sind es ungefähr so 120, 130 Kilometer, je nachdem, was für einen Weg man geht. Und das ist eine ganz weite Strecke gewesen und wenn sie schon hochschwanger war, wir wissen nicht, wie lange sie gebraucht haben, aber Josef konnte wahrscheinlich nicht ja im Marschschritt die Strecke zurücklegen. Vielleicht hat er auch Maria auf einen Esel gesetzt und ist nebenher gelaufen, aber sie waren mit Sicherheit 3, 4, 5 Tage unterwegs, allein für die Hinstrecke, ja, weil sie nicht solche weiten Strecken gehen konnten. Und es ist auch ein Höhenprofil, also es geht bergauf und bergab, bergauf und bergab. Das heißt, das war eine beschwerliche Reise und wer das schon mal miterlebt hat, gerade durch, wenn es wackelt und Erschütterungen und durch körperliche Anstrengungen, kann es natürlich auch dazu führen, dass die Wehen schneller anfangen. Und irgendwann ging es dann halt los. Ja, und wenn aber viele Leute zurück an ihre Heimatorte gehen mussten, war natürlich dementsprechend die Herberge, wenn es eine in Bethlehem gab, es war ja keine Großstadt, da gab es wahrscheinlich nicht 10 verschiedene Hostels, sondern vielleicht nur einen Ort, wo man unterkommen konnte als Reisender. Das war natürlich voll. Ja, aber wenn die Wehen halt losgegangen sind, wo gehen sie denn hin? Natürlich in den Stall, da ist es auch schön warm, wenn da noch Tiere sind. Genau so war es gewesen und das war der Grund, dass Jesus im Stall geboren wurde. Und Josef hatte mit Sicherheit auch genügend Geld mitgenommen. Wie gesagt, er war Handwerker, er hat sicherlich auch Ersparnisse gehabt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Maria den ganzen Weg zu Fuß zurückgelegt hat. Also er hatte bestimmt auch einen Esel. Ja, heute würde man sagen, okay, Josef war vielleicht so ein Handwerker, der hat so einen Bus gehabt, so ein VW T5-Bus oder so ein Mercedes Vito. Das heißt, er hatte Fortbewegungsmittel, er hatte Geld, er hatte Ersparnisse, er hätte sich auch eine Übernachtung leisten können. Er hatte bestimmt auch genügend, um hin und zurück zu kommen. Und falls das Kind geboren wird, dass sie Essen kaufen können für das Kind, dass sie eine Unterkunft mieten können. Also er hatte wahrscheinlich für ein paar Wochen Geld mit dabei. Anscheinend auch so viel, um sich ein Haus zu mieten und erstmal die ersten Wochen vielleicht abzuwarten, bis die Mutter wieder zu Kräften gekommen ist und das Kind natürlich auch. Und die Weisen aus dem Morgenland kommen jetzt natürlich, die sind tausende von Kilometern, haben die zurückgelegt, um einen König anzubeten. Ja, sie sind ja deswegen in die Hauptstadt gekommen nach Jerusalem, um ihn anzubeten. Und in der damaligen Zeit, wenn jemand zu einem König gekommen ist, dann hat er natürlich nicht nur sozusagen vielleicht einen kleinen als Geschenk, wenn hier steht Gold, Weihrauch und Myrrhe, dann haben sie nicht nur eine ganz kleine Schatulle gehabt mit ganz wenig drin. Nein, sie hatten wahrscheinlich auch viel Gold mit dabei. Wir wissen nicht genau, wie viel das war. Aber so viel, dass es für einen König würdig sein würde, dieses Geschenk. Ja, dass die Ehre, die sie ihm überbringen wollten, dass sie auch zum Ausdruck gebracht wird durch das, was sie ihm geben an materiellen Dingen. Das heißt, das war ungeheures Vermögen, was sozusagen Josef und Maria bekommen haben, geschenkt bekommen haben, beziehungsweise was Jesus geschenkt bekommen hat, aber die Eltern haben es ja sozusagen verwaltet. Das heißt, sie waren über Nacht, waren sie wahrscheinlich im Vergleich zu allen anderen dort steinreich. Und genau das haben sie natürlich auch gebraucht, weil es kommt ja dann noch die Flucht nach Ägypten, Vers 13, als sie aber weggezogen waren, also die Weißen aus dem Morgenland ziehen ja dann weg. Siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das heißt, Josef hatte, ich sag mal so, sein ganzes Werkzeug und alles, was er zum täglichen Leben gebraucht hat und um seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften und auch den von seinem Kind jetzt, hat er in Nazareth gehabt. Aber jetzt hatten sie die finanziellen Mittel und so viel Gold und wertvollen Weihrauch und Myrrhe, dass sie in ein anderes Land gehen konnten. Und ich sag mal so, hier sieht man auch wieder was, wie gottesfürchtig war Josef, dass er sofort gehorsam war. Ja, dass er sofort auf das Wort hin aufbricht in ein Land, was er gar nicht kennt. Er war noch nie vorher in Ägypten gewesen. Er kannte mit Sicherheit die Sprache nicht. Ja, er wusste nicht, ist es dort gefährlich. Ja, aber wie das halt überall so ist, wenn du Geld hast, dann kannst du eigentlich überall klarkommen und leben. Und dieses, sag ich mal, Geld und was sie gebraucht haben, das hatte Gott jetzt zur Verfügung gestellt. Und hier sieht man eigentlich auch die Genialität von Gott. Ja, Gott hatte alles bis ins Detail vorbereitet. Gott wusste genau, wie die Umstände sind. Und Gott hat alles zur rechten Zeit zur Verfügung gestellt, so dass sie in Ägypten für mehrere Jahre leben konnten. Ja, es war sicherlich auch zu der damaligen Zeit so, dass Ausländer jetzt nicht so gern gesehen wurden. Zumindest nicht welche, die irgendjemanden auf der Tasche liegen, die sich nicht selbst versorgen können. Und bis man erstmal die Sprache kann, kann man vielleicht auch nicht so leicht Arbeit finden oder Aufträge bekommen und so weiter. Das heißt, sie hatten genügend Geld, um sich sicher irgendwo in der Stadt in Ägypten ein Haus zu kaufen oder zu mieten für mehrere Jahre und um dort klarzukommen oder erstmal Fuß zu fassen. Und genau, und das ist die zweite Botschaft von der Weihnachtsgeschichte auch, dass wenn Gott einen Auftrag hat, ja, für dich in seinem Reich, oder deine Familie auswählt für einen Auftrag, dann kümmert sich Gott um alles und versorgt dich zur richtigen Zeit, gibt er dir genau diese Dinge, die du brauchst, auch die materiellen Dinge, die du brauchst, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und das gilt auch für alle Generationen, das gilt nicht nur für die Geburt von Jesus. Ja, genau, wenn du ihm gehorsam bist, Gott versorgt dich und Gott wird alles in die Wege leiten, dass sein Plan, den er zuvor gefasst hat, in Erfüllung geht. Letzte Sache, die ich noch erwähnen will, sind die Geschenke, die ja auch eine Bedeutung haben. Also, weil die Weisen aus dem Morgenland waren ja keine Juden. Ich sag mal, die ersten, die Jesus eigentlich, oder die, das waren aus den Nationen Leute. Ja, sie haben ihn angebetet. Die ersten, die kamen aus den Nationen, waren aus Persien, die Jesus angebetet haben. Und es ist halt auch ein Zeichen darauf. Also nicht nur die Hirten, die waren ja Juden, die Jesus angebetet hatten in der Nacht, als er geboren ist, sondern auch die Nationen sollten zu Jesus kommen und ihn anbeten, weil er ja der König eigentlich der Juden ist. Sie hätten ja auch sagen können, okay, hier ist ein neugeborener König, es ist ja kein persischer König, was haben wir mit dem zu tun? Nein, es ist auch prophetisch ein Zeichen, dass die Nationen kommen werden und sie werden Jesus anbeten. Und die Nationen werden nicht mit leeren Händen zu Jesus kommen, sondern sie werden ihm auch Gaben bringen. Der Reichtum der Nationen wird zu Jesus kommen, wird Jesus gegeben werden, wird ins Haus Gottes kommen. Deswegen wird ihm Gold gegeben. Ja, Weihrauch steht symbolisch auch für Anbetung. für den Gottesdienst, wo Weihrauch verwendet wurde. Und in manchen Kirchen wird das ja auch noch verwendet. Zur Myrrhe, da bin ich mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Könnt ihr ja drüber beten. Und wenn ihr es rausfindet, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. In diesem Sinne, wenn der Podcast zu euch spricht, möchte ich euch auch nochmal drum bitten, leitet es weiter an eure Freunde, Familienangehörigen. Und wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes Segen. In Jesu Namen. Amen.